Libera.
ORF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Finanzminister Brunner verteidigt Korrektur des Budgetdefizits. Zugangsbeschränkungen am Trevi-Brunnen in Rom. Im Nachrichtenstudio Markus Langer. Finanzminister Brunner von der ÖVP verteidigt das erhöhte Budgetdefizit von 3,3%, das damit über den EU-Schuldenregeln liegt. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Europa wirke sich auf das Budget aus, meinte Brunner am Rande des EU-Finanzministertreffens. Aus Luxemburg, Verena Sophie Mayer.
Österreich hat das erwartete Budgetdefizit vergangene Woche nach oben korrigiert. Dass das Finanzministerium erst 4 Tage nach der Nationalratswahl mit den schlechten Zahlen rausgerückt ist, liegt bloß am Datum der Prognosen, beteuert heute Finanzminister Magnus Brunner.
Weil die Prognosen dann kommen, wann sie kommen, das hat nichts mit dem Zeitpunkt der Wahlen zu tun, sondern die Europäische Kommission, aber auch IHS und WIFO, verkünden die Prognosen dann, wenn sie sie verkünden. Es ist immer im Frühjahr und im Herbst.
So eben auch heuer, sagt Brunner. Schuld sei die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in ganz Europa.
Es ist, wie es ist, die wirtschaftliche Situation ist schwierig, selbstverständlich. Und wir haben eine Hochwassersituation gehabt in Österreich in den letzten Wochen, die natürlich noch einmal zu einem höheren Defizit beigetragen hat. Die Erhöhung des Klimabonus beispielsweise auch.
Diese Investitionen sind für den österreichischen Finanzminister aber auf jeden Fall notwendig.
Bundespräsident van der Bellen hat die erste Runde der Gespräche mit den Parteiobleuten nach der Nationalratswahl abgeschlossen. Am Vormittag ist NEOS-Chefin Meindl-Reisinger zu Beratungen in die Hofburg gekommen, am Nachmittag Grünen-Obmann Kogler. Die Wiener Ärztekammer fordert von der künftigen Bundesregierung eine bessere Entlohnung der Kassenmedizin. Untermauert wird dies mit einer aktuellen Umfrage, wonach mehr als 90% der Befragten kürzere Wartezeiten auf Arzttermine und Operationen und generell mehr Ärzte mit Kassenvertrag fordern. Die israelische Armee will jetzt auch Einrichtungen der Hisbollah an der libanesischen Küste angreifen. Die vom Iran unterstützte Miliz hat unterdessen wieder mehr als 100 Raketen auf Israel abgefeuert. Ein Sohn des früheren Terrorführers Osama bin Laden ist aus Frankreich ausgewiesen worden. Grund seien terrorverherrlichende Kommentare im Internet. Omar bin Laden war in der Normandie als Landschaftsmaler tätig. Sein im Jahr 2011 von US-Spezialkräften getöteter Vater war Hauptorganisator der Terroranschläge vom 11. September 2001. Für den Trevi-Brunnen in Rom werden wegen des Andrangs von Touristen Zugangsbeschränkungen eingeführt. Bald könnte auch eine Eintrittsgebühr folgen. Aus Rom, Cornelia Vosbanik.
Jeder will ein Selfie von sich und diesem Brunnen. Jeder eine Münze einwerfen, weil einen das der Überlieferung nach zurückkehren lässt nach Rom. In einem ersten Schritt, so kündigt Bürgermeister Roberto Gualtieri an, wird der Zugang zum Brunnen beschränkt. Was wiederum mehr Kosten bedeute und daher schließt er in einem zweiten Schritt eine Eintrittsgebühr nicht aus, 1 oder 2 Euro. Das sei aber noch nicht entschieden. Romkenner wissen, das heißt, es wird so kommen. Vorerst wird der Trevi-Brunnen einmal gesäubert und saniert. Was jetzt im Brunnen landet, fließt laut dem Bürgermeister übrigens nicht in die Stadtkassen, sondern geht an die Caritas.
Das waren die Nachrichten mit Markus Langer.
Und hier die Wetteraussichten.
Es ist nass im ganzen Land. In der Nacht klingen die Regenschauer aber schon wieder ab. Morgen am Mittwoch kommt der Föhn zurück und für einige Stunden zeigt sich auch die Sonne. Es wird mild mit 18 bis 24 Grad.
Gute Fahrt, gleich 4 nach 8.
Aktuell gibt es keine Störungen auf den Straßen. Wenn Ihnen aber noch etwas auffällt, geben Sie uns gerne Bescheid. Kostenlos unter 0800 20 4000.
Radio Vorarlberg Nachrichten. Die Tageszusammenfassung in einfacher Sprache.
Heute hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die letzten Gespräche mit den Parteichefs im Nationalrat geführt. Zuerst empfing Van der Bellen am Vormittag NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Sie betonte nach dem Gespräch, dass sie für Reformen bereitsteht. Am Nachmittag empfing Van der Bellen Werner Kogler, Parteichef der Grünen. Nach Abschluss der Gespräche will sich Van der Bellen zum weiteren Vorgehen äußern. Wegen Bombendrohungen ist es in 3 Bundesländern erneut zu Polizeieinsätzen gekommen. In der Stadt Salzburg musste gestern ein Einkaufszentrum evakuiert werden. Kunden und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Die Polizei durchsuchte das Einkaufszentrum und die Tiefgarage. Sprengstoff wurde nicht gefunden. In Graz war heute die Keplerstraße betroffen und 2 Schulen wurden evakuiert. Auch in Linz in Oberösterreich wurde eine Schule geräumt. Bereits vorige Woche hat es Bombendrohungen gegen mehrere österreichische Bahnhöfe gegeben. Die Polizei ermittelt in allen Fällen. Vor rund 1,5 Wochen ist der US-Bundesstaat Florida vom Hurricane Helene getroffen worden. Nun bewegt sich der nächste gefährliche Hurricane auf Florida zu. Hurricane Milton wurde zunächst auf die höchste Kategorie 5 hochgestuft, dann aber wieder auf Stufe 4 zurückgestuft. Die Windgeschwindigkeiten betragen bis zu 250 Kilometern pro Stunde. Der Sturm soll Florida bereits morgen erreichen. In Stockholm ist der Physik-Nobelpreis verliehen worden. Der Preis geht heuer an den US-Amerikaner John Hopfield und den britisch-kanadischen Forscher Jeffrey Hinton. Die beiden Wissenschaftler forschen im Bereich von maschinellem Lernen und künstlichen neuronalen Netzwerken. Der Nobelpreis ist fast 1 Million Euro wert. Jeder Nobelpreisgewinner bekommt auch eine goldene Medaille. Das waren Nachrichten in einfacher Sprache, gelesen von Arthur Dreinacher.
Radio Vorarlberg, Kultur. Mit Jasmin Oelz.
Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung mit folgenden Themen. Meine Musik soll verstanden werden, das sagt Gerda Popper. Sie hat gestern den Kompositionspreis des Landes Vorarlberg 2024 bekommen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedet sich der Dornbirner Spielboldenchor nach 37 Jahren in den Ruhestand. Historische Gasthäuser an der Adelbergstraße, so lautet der Titel einer groß angelegten Ausstellung, die aktuell im Klostertalmuseum gezeigt wird. Warum die Gasthäuser kulturell und sozial vor allem in diesem Tal prägend waren, dazu mehr im Laufe der heutigen Sendung, aber wir starten wie immer musikalisch.
Where have you been?
Seit 2014 wird der Kompositionspreis des Landes Vorarlberg vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Gestern am späten Nachmittag wurde er Gerda Popper verliehen. Stefan Höfel hat Gerda Popper deswegen zum Gespräch gebeten. In den folgenden rund 10 Minuten hören Sie zudem Ausschnitte aus Werken von Gerda Popper. Gleich zu Beginn Experiences, gespielt vom Ensemble Plus.
Ich begrüße jetzt im Studio die Vorarlberger Komponistin und Organistin Gerda Popper. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich da bin.
Frau Popper, der Grund, warum wir uns heute treffen, ist, dass Sie mit dem Kompositionspreis des Landes Vorarlberg 2024 ausgezeichnet werden. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank.
Wie war es für Sie, als Sie angerufen wurden und Ihnen mitgeteilt wurde, dass Sie diesen Preis erhalten?
Es war überwältigend. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und konnte es zuerst gar nicht glauben.
Und dann? Haben Sie nachgefragt?
Ja, und dann hatte ich ein Gespräch mit der Frau Voigt und ja, es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl.
Claudia Voigt, also die Leiterin der Abteilung Kultur im Land Vorarlberg, meinte, Sie seien eine Preisträgerin, die gleichzeitig unaufdringlich und dennoch spürbar Präsenz in Vorarlberg habe. Beschreibt es Ihre Arbeit gut?
Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das trifft es so gut, was ich eigentlich immer wollte. Ich möchte nicht aufdringlich sein, ich möchte nicht im Vordergrund stehen, aber natürlich will man präsent sein. Und ich freue mich sehr, dass es auch so rübergekommen ist.
Frau Popper, Sie leben in Röthis, sind Organistin und spätberufene Komponistin. Sie sind seit über 40 Jahren hauptamtliche Organistin der Basilika Rankweil. Orgelspielen ist ja auch immer viel Improvisation. Wie kam es dazu, dass Sie sich dann entschieden haben, erst viele Jahre nach Ihrem Orgelstudium ein Kompositionsstudium bei Herbert Willi zu beginnen?
Ja, Improvisation, da hatte ich dann Unterricht bei Jörg Brunner in der Schweiz. Und im Rahmen dieses Studiums bin ich dann draufgekommen, dass mir das eigentlich unglaublich liegt, dieses Tüfteln, dieses Dinge entwickeln lassen, dieses Zeit lassen, damit etwas sich entwickeln kann. So bin ich dann eigentlich zur Komposition gekommen. Aber natürlich ist Orgel viel Improvisation. Man braucht da ein Einspiel, dort ein Einspiel, dort ein Ausspiel. Und da beschäftigt man sich eben immer damit. Nur das ist schnelles Reagieren, sekundenschnelles. Und Komponieren ist eine völlig andere Sache. Das ist Geduld haben, Zeit lassen können.
Erzählen Sie mal Ihren Kompositionsprozess. Wie funktioniert der?
Zuerst kommt natürlich die Suche nach einer Idee, wenn man sie nicht schon vorrätig hat. Und dann beginnt es zu arbeiten im Kopf. Tag und Nacht. Also es kann sein, dass ich in der Nacht aufstehe und Ideen aufschreibe. In Worten, in Noten. Und wenn man einmal richtig drin ist, da kann man nichts anderes mehr machen. Man kann ja nichts anderes mehr denken. Überall ist dieses Werk, an dem man dran ist, überall ist die Musik und dann kommen auch laufend neue Ideen dazu. Und das Schlimmste ist immer, auswählen zu müssen. Was brauche ich, was nehme ich nicht, weil zu viel ist auch nicht gut. Und das ist so beglückend und es ist wie ein Rausch.
Das heißt, es geht oft sehr schnell bei Ihnen? Oder weil Sie vorher davon gesprochen haben, man muss auch Zeit sich nehmen, ja, um es abzulegen?
Es gibt immer Phasen, in denen man steckt, im Stück stecken bleibt. Und da braucht man Geduld und da braucht man auch die innere Ruhe, dass man sich denkt, es wird schon kommen. Man muss es kommen lassen. Man muss diese Zeit sich geben. Und es ist bisher noch immer dieser Zeitpunkt gekommen, da habe ich gewusst, ah ja genau, ah das ist es, so geht's weiter. Und da braucht man diese Geduld und dieses Zeit lassen können, ja.
Und wann wissen Sie, dass ein Stück fertig ist?
Das spürt man. Das spürt man. Das ist dann, wie wenn man bei einem Puzzle das letzte Stück einfügt. Genauso fühlt es sich an. Das ist es. Das ist, jetzt ist es fertig.
Thank you. Gerda Popper, Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink meinte in der Begründung, die Entscheidung der Jury, diesen Preis an sie zu vergeben, fiel aufgrund ihrer Bedeutung und ihrem Einfluss für die Vorarlberger Musiklandschaft. Wie sehen Sie selbst Ihren Einfluss auf Vorarlbergs Musiklandschaft?
Ich glaube, dass man das selbst gar nicht so mitbekommt. Man macht einfach sein Ding. Man konzentriert sich auf seine Arbeit, man geht Orgel spielen, man spielt Konzerte, man komponiert, man hat Aufführungen. Ich glaube nicht, dass man das selber richtig mitkriegt, ob man da irgendwas wahnsinnig bewirkt oder Einfluss hat. Ich glaube, dass das das Umfeld eher merkt.
Sehen Sie sich als Vorbild für junge Komponistinnen und Komponisten, insbesondere Komponistinnen gibt es ja wenig im Land. Vor Ihnen war Johanna Doderer die einzige Frau, die bis dato mit dem Kompositionspreis des Landes Vorarlberg ausgezeichnet wurde.
Ja, vielleicht bin ich ein Vorbild. Das müssen wir die jungen Komponistinnen und Komponisten selber fragen.
Ist es Ihnen wichtig, hier eine Vorreiterrolle zu haben?
Das schon. Also ich würde mich sehr freuen, wenn junge Frauen sagen würden, so sehe ich meinen Weg auch. Das ist jetzt ein schönes Vorbild für mich. Das möchte ich auch machen. Das würde mich sehr freuen.
Gerda Popper, was raten Sie jungen Komponistinnen und Komponisten? Was denken Sie, ist wichtig, wenn man Komponist oder Komponistin werden will?
Einfach komponieren. Einfach schreiben. Aber auch das Handwerk lernen. Also wirklich sich weiterbilden, das zu studieren. Das Handwerk lernen ist ganz wichtig und dann einfach schreiben, komponieren.
Frau Popper, Sie haben viel komponiert in den letzten Jahren, unter anderem für das Ensemble Plus, den Wiener Konzertverein und das Symphonieorchester Vorarlberg. Ihre Werke wurden auch hier bei uns bei Texte und Töne im Funkhaus in Dornbirn aufgeführt. Haben Sie eigentlich ein Lieblingswerk?
Ja, ich habe mehrere Werke, die mir sehr wichtig sind. Im Moment ist es natürlich mein Oratorium Omega Alpha, das am 30. Juni uraufgeführt wurde. Das ist mir so lange ein Bedürfnis gewesen, dieses zu schreiben, und hat auch viel Vorbereitung gebraucht und wurde dann wirklich mit großem Erfolg uraufgeführt, und das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Aber ich habe auch das Stück Pas de Deux für Horn und Klavier, das auch heuer uraufgeführt wurde, aber ich habe auch ältere Stücke, die mir sehr viel bedeuten. Ich höre jetzt meine Stücke eigentlich nicht zu Hause an. Wenn sie fertig sind, sind sie fertig, dann werden sie aufgeführt. Ich höre mir dann die Aufnahme noch an von der Aufführung. Aber es ist nicht so, dass zu Hause meine Musik läuft. Gar nie. Aber ich habe schon Stücke, die ich, wenn sie aufgeführt werden, auf die ich mich freue. Und auch gewisse Stellen in diesen Stücken denke, ja, jetzt freue ich mich auf die Stelle und so. Und bin gespannt, wie es die Musiker machen, weil die Musiker, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig in der Aufführung und wie in der Interpretation.
Sind Sie eigentlich eine Komponistin, die sehr intensiv mit den Musikerinnen und Musikern dann zusammenarbeitet, oder sagen Sie, hier ist das Werk, ich schaue, was Sie daraus machen?
Nein, ich habe schon sehr gern den Kontakt zu den Musikern und Musikerinnen im Vorfeld und auch bei den Proben. Das ist mir sehr wichtig. Und auch die Musiker und Musikerinnen sind immer, also nach meiner Erfahrung, immer froh, wenn sie von mir noch Impulse bekommen, noch Hinweise, Feedback einfach. Und wenn es nur ist, super, genauso könnt ihr es machen. Das ist auch sehr wichtig.
Das ist ja der Vorteil, wenn man mit zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten arbeitet. Die leben ja noch. Frau Popper, was bedeutet dieser Preis des Landes für Sie ganz persönlich? Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Das ist die eine Sache, aber es ist ja sicherlich auch die Anerkennung, die einem gut tut oder wichtig ist.
Ja, also ich fühle mich sehr geehrt und ich bin ganz gerührt und ich freue mich sehr darüber, und dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich so motiviert und ich fühle mich anerkannt. Das ist unglaublich wichtig für die Arbeit, die man macht.
Frau Popper, was sind denn eigentlich Ihre Wünsche für die Zukunft? Was wollen Sie noch komponieren oder für wen?
Ja, ich lasse das eigentlich immer so auf mich zukommen, was für Aufträge kommen. Unheimlich gern. Also ein ganz großer Wunsch ist, eine Oper zu schreiben. Das haben aber fast alle Komponisten, diesen Wunsch. Ja, die Vorbereitung dazu habe ich eigentlich gemacht mit dem Oratorium, mit dem Liederzyklus, auch mit der Orchesterarbeit. Und ja, ich warte jetzt einfach, irgendwann wird es schon kommen, bin ich zuversichtlich. Habe auch schon gute Themen und in der Zwischenzeit komponiere ich einfach anderes.
Gerda Popper, Sie haben davon gesprochen, jeder muss seine eigene Sprache finden beim Komponieren. Was ist eigentlich Ihre Sprache? Was wollen Sie mit Musik ausdrücken? Was ist Ihnen da wichtig?
Wichtig ist mir, dass meine Musik verstanden wird. Und die Musiksprache hat natürlich jeder eine andere und jeder auch einen anderen Zugang. Und auch die Zuhörer haben verschiedene Zugänge. Ich komponiere auch gerne mit Text. Erstens, weil ich Texte liebe, Bücher, große Leserin, aber auch, weil die Menschen mit Musik und Text sehr viel anfangen können und weil ich da meine Gedanken noch unmittelbarer übertragen kann. Ja, meine Musik soll wirklich verstanden werden.
Gerda Popper, nochmals herzlichen Glückwunsch zum Kompositionspreis des Landes Vorarlberg 2024 und vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke Ihnen.
Stefan Höfel war das im Gespräch mit der Vorarlberger Komponistin und Organistin Gerda Popper. Sie hat gestern den Kompositionspreis des Landes Vorarlberg 2024 erhalten. Sometimes I want to switch my life. Someone who just acts alike. I've got these voices in my head. Oh no, I want to be with you instead. Why is everyone so messed up? Just tell me what I should do with people acting like fools.
I don't wanna do this anymore.
No.
Me. I don't know who I should talk to. I feel so weird. I feel so numb, you know?
I feel like I'm drowning in a pool filled with air balloons. Something tells me karma's getting me. I didn't do nothing wrong.
Eine Ära geht zu Ende. Nach 20 eigenen Programmen und 37 Jahren verabschiedet sich der Dornbirner Spielbodenchor in den Ruhestand. 1988 von Ulrich Gabriel gegründet, hat der Klangkörper mit mutigen, gesellschaftspolitisch engagierten und teils auch ausgefallenen Konzerten eine Alleinstellung in der reichen Chorlandschaft Vorarlbergs erreicht. Doch alles geht irgendwann zu Ende und so haben Chorleiterin Bettina Rhein und die knapp 30 Sängerinnen und Sänger beschlossen, mit dem Programm alles muss raus, Adieu zu sagen oder besser zu singen. Annette Raschner war bei der ausverkauften Konzertpremiere im Spielboden dabei.
Wir singen schön, schräg, laut, still, unisono, mehrstimmig und
man tut, was man kann, wir tun nur, was man nicht können. Man tut, was man kann, wir tun nur, was man nicht können. Wir singen einzeln und auch miteinander. Wir singen schön, schön, schön und noch viel schöner. Wir singen schräg, wir singen laut, auch still, unisono, mehrstimmig.
Fanfare, Jubelchor von Rolf Aberer, der mit Abstand die meisten Lieder für den Spielbodenchor arrangiert hat. Er und Chorgründer Ulrich Gabriel waren seit Anbeginn dabei. In Bad Rothenbrunnen wurde etwa gefeilt, am Spielboden geprobt und immer stand die Gemeinschaft im Zentrum. Chormitglied Winfried Häfele erinnert sich.
Der Gabriel Andreas, der Bruder vom Gaul, der hat mich gefragt, ob ich nicht gern zum Chor kommen möchte. Da sind viel geschieden und da passt genau dazu. Das war eigentlich der Beginn. Und ich habe eigentlich immer gerne gesungen und war also in Gesellschaften gerne dabei. Und ich habe auch gewusst, dass der Spielboden also ganz besondere Programme und Themen angeht. Also nicht nur das feine, schöne Singen, sondern einfach thematisch irgendwie etwas bearbeiten. Und das hat mich sehr interessiert. Und ich muss sagen, ich bin auch gleich sehr freudig und nett aufgenommen worden. Es haben sich Leute um mich gekümmert. Also man ist nicht irgendwo auf der Seite gestanden, sondern war eigentlich gleich Teil des Chores. Und ich habe mich eigentlich sofort wohlgefühlt.
Ach, hallo, wie geht's? Wie geht's?
Hallo, hallo.
Ach, hallo, wie geht's? Wie geht's?
Hallo, hallo.
Ach, hallo, wie geht's? Wie geht's?
Hallo, hallo.
Ach, hallo, wie geht's?
Wie geht's?
Hallo, hallo.
Was gibt's Neues, was liegt bei mir an?
Hallo, hallo.
Ja, das stimmt, wir haben uns lange, lange nicht gesehen. Stimmt. Tja.
Wie geht's denn so?
Alles gut, soweit.
Wie geht's denn so?
Kann nicht klagen, alles ist, wie's ist.
Wie geht's denn so?
Doch wenn sag ich, dass du weißt ja selber, wie das ist. Oh ja.
Und wie läuft's privat?
Ach, weißt du, muss ja,
nicht genauso geht es mir.
Mal ist Leben hart
und mal fällt's einem leichter.
Man steckt nicht drin.
Mit dem Lied »Hallo, hallo« von Oliver Gies startete der Spielbodenchor in gewohnt charmanter Manier, schwungvoll und augenzwinkernd, sein neues und zugleich letztes Konzertprogramm »Alles muss raus«. Der Titel ist natürlich zweideutig zu verstehen. Zum einen entledigte sich der Chor seines Kostümfundus mit einem Quiz, zum anderen ging es auch darum, noch einmal klar und deutlich zu sagen, was nach Ansicht der Chormitglieder gesagt werden muss. Gerade heute.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, siehst du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid.
Ich denke, dass eine Chorgemeinschaft auch wirklich eine tragfähige Basis braucht.
Sagt Bettina Rhein, die letzten 21 Jahre lang den Spielbodenchor geleitet hat.
Da braucht's natürlich Beziehungen, die funktionieren, wo man sich offen äußern kann, auch wenn etwas schwierig wird oder wenn dass ich mich mitteilen kann mit allem, was mich bewegt, dass ich nicht nur denke, hier sind gewisse Äußerungen nicht angebracht, sondern dass ich der Gemeinschaft auch zutraue, dass sie tragfähig ist. Das war so mir auch ein Anliegen, dass man sich mit dem einbringen kann und sich selbst als Person in der Gemeinschaft wiederfindet, als Individuum.
Bettina Rhein hat mit der Chorübernahme 2003 einen basisdemokratischen Prozess der Mitbestimmung eingeleitet. In Projektgruppen wurden Themen diskutiert und Programmideen entwickelt. Jede Meinung war willkommen. Unter ihrer Leitung wurden Kompositionsaufträge etwa an Gerald Futscher oder Murat Üstün vergeben und professionelle Regisseurinnen wie Dagmar Ullmann-Bautz oder Barbara Herold beauftragt, mit dem Chor zu arbeiten. Auf diese Weise sind so besondere Programme wie Wechseljahre, westöstlicher Divan oder auch Nebenwirkungen oder der Spielbodenchor rettet die Welt auch nicht entstanden. Winfried Häfele.
Ja, der Chor ist ein bisschen schräg, aber es sind einfach schräge Leute, die einfach ganz lieb sind. Und das ist Atmosphäre und eine Gemeinschaft, die sich da entwickelt hat, die wirklich toll ist. Und es ist schon auch, also in die Zukunft gesehen, schon ein bisschen eine harte Sache, wenn man denkt, dass das jetzt wirklich vorbei ist und nicht mehr besteht. Und ich glaube, ich bin sicherlich nicht der Einzige. Ich glaube, es geht allen Sängerinnen und Sängern gleich. Also wenn es fertig ist oder bei den letzten Auftritten, da kommt schon einiges hoch.
Es ist wirklich ein lachendes und ein weinendes Auge. Also ich finde es schön, dass wir gemeinsam in Pension gehen. Ich glaube, kaum, dass es einen anderen Chor gibt, der das auch macht. Insofern passt das für mich ganz gut, dass wir das alle gemeinsam machen. Und es waren bei mir jetzt 22 wunderbare Jahre beim Spielbodenchor. Und das ist eigentlich ein Drittel von meiner Lebenszeit.
Sagt Renate Ammann, die vor 22 Jahren zum Spielbodenchor gekommen ist. Eine Aussage, die wohl alle ihrer Kolleginnen und Kollegen unterschreiben würden.
Und ich weiß, sie kommt nur von dir. Und ich weiß, sie kommt nur von dir. Und ich weiß, sie kommt nur von dir.
Sie heißen Traube, Engel oder Post und die ältesten unter ihnen gibt es schon seit dem frühen 19. Jahrhundert. Die Gasthäuser an der Adelbergstraße von Stuben bis Bings. Das Klostertalmuseum in Waldamarlberg widmet ihnen seine diesjährige Sommerausstellung. Eine Zeitreise durch die Entwicklung eines ganzen Tales vom Wirtshaustisch aus gesehen. Carina Jilk hat den folgenden Beitrag gestaltet.
Gasthäuser prägen das Klostertal bereits seit dem frühen Mittelalter. 1218 wurde das Tal entlang des Arlbergwegs erstmals urkundlich erwähnt. Ein Kloster diente als Herberge für Säumer. Es gab dem Tal schließlich auch seinen Namen. Im ausgehenden 18. Jahrhundert kamen Pläne für einen Ausbau einer Straße auf. Auf diese Zeit fokussiert die Ausstellung.
Die Straße zum Arlberg hat das Klostertal seit jeher geprägt,
sagt Christoph Töni, Direktor des Klostertalmuseums.
Die ersten Siedlungen sind im Hochmittelalter entstanden, als Herbergen entlang der Arlbergstraße, daher auch der Name Klostertal. Dieser Weg ist dann eher wieder verkommen in der frühen Neuzeit und ab der Regierungszeit Josefs II. Ist der Arlberg auch in Wien wieder in den Fokus gerückt und Kaiser Franz I. Hat 1822 den Bau der sogenannten Kunststraße initiiert, der in 2 Jahren erfolgt ist. Das war die richtige erste gepflasterte Straße über den Arlberg, die mit 4-rädrigen Wagen befahrbar war. Nun, also Josef II. War in seiner Regierungszeit vielfach interessiert und hat ja viele Projekte angestoßen, manche nicht ganz zum Ende geführt. Aber natürlich ist auch der Druck aus Vorarlberg und aus den Vorlanden dann größer geworden, da eben eine bessere Verkehrsverbindung entstanden. Wir sind in der Frühzeit der Industrialisierung. Vorarlberg, wichtiges Land, was dieses Thema betrifft. Und auch die Industriellen hatten natürlich große Interesse daran, gut ausgebaute Verkehrswege zu haben, um ihre Waren in den Rest der Monarchie exportieren zu können. Für alle Orte, glaube ich, sind Gasthäuser wichtig. Gasthäuser sind Treffpunkte für die lokale Bevölkerung, für Vereine, was dann später ins Spiel kommt, für kirchliche Ereignisse, auch für die Politik, Versammlungen und so weiter und so fort. Gasthäuser sind aber auch Orte, an denen Menschen mit Fremden in Berührung kommen, an denen ein kultureller Austausch stattfindet. Hier im Klostertal an dieser neuen Straße waren das vor allem Pferdewechselstationen, das sieht man auch an den Namen, Rössle und so weiter und so fort. Und da hat eben auch eine Begegnung mit fremden Kulturen stattgefunden, was sicherlich auch die Mentalität der Bevölkerung hier auf gewisse Art und Weise geprägt hat.
Das Klostertal florierte, besonders in den Jahren 1880 bis 1884. Damals beim Bau der Arlbergbahn strömten Arbeiter aus allen Teilen der Donaumonarchie in die Region. Für sie brauchte es Gasthäuser, Herbergen in jedem Dorf.
Nun, das Tal der Post ist eine Zeit lang genannt worden, weil durch diese, wird dann auch als Hauptpost- und Kommerzialstraße bezeichnet, durch diese Straße der Postverkehr einen Aufschwung genommen hat. Und wenig später, also noch vor dem Ende des 19. Jahrhunderts, ist es dann ganz klar die Eisenbahn, die der prägende Faktor in der Geschichte des Tales wird. Diese 4 Jahre von 1880 bis 84, das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, was sich da abgespielt hat. Tausende Menschen aus allen Teilen der Monarchie, die in die Region gekommen sind. Und die Eisenbahn hat einerseits die Landschaft, aber natürlich auch das soziale Gefüge der Region ganz entscheidend geprägt. Auch Migrationsbewegungen sind eingesetzt worden durch den Arlberg-Bahnbau, vor allem aus dem Trentino, was die Sozialstruktur bis heute nachhaltig geprägt hat.
Die Bahn bedeutete vorübergehend das Ende der Straße. Erst der moderne Tourismus und die beginnende Motorisierung in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts brachten dem Tal neue Impulse. Einige der Gasthäuser haben über all diese Zeiten bis heute überlebt. Andere wurden erst jüngst wieder eröffnet, wie etwa der Gasthof Post in Dallas. Doch auch im Klostertal grassiert das Gasthaussterben. Christoph Töni?
Also unglaublich viele gab es in der Bahnbauzeit. Da gab es in jedem Dorf 40, 50 Schenken. Das ist wirklich unvorstellbar aus heutiger Sicht. Da ist in jedem zweiten Haus buchstäblich, hat man ein Wirtsgerechtssame, wie das geheißen hat, man angemeldet, um eben Arbeiter verköstigen zu können. Während des gesamten 20. Jahrhunderts bleibt dann das relativ stabil. Also das sind so 5, 6, 7, 8 Gasthäuser pro Gemeinde bzw. Dorf im Klostertal. Noch vor ungefähr 40 Jahren hat eine grobe Bestandsaufnahme ergeben, waren das etwa 40. Heute ist die Zahl auf gut 20 geschrumpft. Also das Gasthaussterben hat sich seit dem Ende des 20. Jahrhunderts schon sehr deutlich bemerkbar gemacht. Naja, die Gründe sind vielschichtig. Das ist ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wandel. Das betrifft nicht nur das Klostertal. Es ist oft die Aufbaugeneration oder die zweite Generation auch noch, die solche Traditionsbetriebe weitergeführt hat. Die Nachfolger haben weder die Zeit noch vielleicht die Ambition gefunden, haben sich beruflich anderweitig orientiert. Viele junge Menschen gehen studieren und verlassen dann überhaupt die Region. Und wenn ich mit den Gastwirten und Wirten heute spreche, dann ist natürlich das beherrschende Thema die Schwierigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Das ist eine ganz große Herausforderung unserer Zeit.
Das Klostertalmuseum selbst ist zwar nicht in einem ehemaligen Gasthaus untergebracht. Spannend ist die Geschichte des denkmalgeschützten ehemaligen Bauernhauses, das in Wald am Arlberg an einem Hang steht, trotzdem.
Die beginnt im 17. Jahrhundert und erlebt dann viele Veränderungen. Also das Haus ist mehrfach vergrößert, umgebaut worden. Vor genau 150 Jahren ist dieser Dachstuhl entstanden und das heutige Aussehen, das ja eher an ein Bregenzer Wälderhaus eigentlich erinnert als an das Klostertal. Das lag daran, dass die Besitzerfamilien Schuler und Töni sehr reich waren. Seinerzeit, vor die Banken gegründet worden sind, die Genossenschaften, ist der Geldverleih in privater Hand organisiert gewesen. Und durch diesen Verleih sind die Besitzer des Hauses sehr reich geworden. Und das äußert sich auch in der Größe und Ausstattung des Gebäudes.
Der Museumsverein, der das Klostertalmuseum betreibt, widmet sich seit 30 Jahren immer wieder Projekten, die sich mit der Migrations-, Kultur- und Sozialgeschichte des Tales beschäftigen. Jüngst wurde der Trägerverein dafür mit dem Europäischen Staatspreis für Kunst und Kultur ausgezeichnet. Direktor Christoph Töni.
Seit 2001 ist der Museumsverein Klostertal verantwortlich hier. Wir haben eine Vielzahl an Ausstellungen, Projekten, Publikationen, Veranstaltungen in diesem Haus hier organisiert und arbeiten seit langer Zeit in EU-geförderten Projekten. Und dieses Engagement ist kürzlich gewürdigt worden durch den Europastaatspreis im Bereich Kunst und Kultur, wo also wirklich erklärt worden ist, dass dieses lange Engagement in vielseitigen EU-Programmen, LEADER, Interreg, Erasmus Plus und so weiter und so fort, im ländlichen Raum auch in Wien Beachtung gefunden hat.
Die Ausstellung Historische Gasthäuser ist noch bis Ende Oktober im Klostertalmuseum zu sehen.
Maybe.
Tja, und das war's auch schon für heute. Jasmin Oelz sagt danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend, aber bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter mit dem Soundcheck und Nikolaus Küng.
Sometimes I can't explain the doubts in my mind, so I try to ask a friend of mine. Want to believe the advice that I've got, but there's no one who will help me this time. You never come down to see me. You never come down to feel my pain. I start my day with some ideas to ignore. By the way, I need a friend by my side. Don't be so cruel, don't leave me all alone, 'cause I'll need you for the rest of my life. You'll never come down. About me, and who cares about my troubles and pain. No need to sink down just in love like in a tale. You will be shackled like a prisoner in chains. You never come down.
A man ain't a man till a woman calls his name. A man ain't a man till he sets a woman's heart in flame. Till a man makes a woman obey every rule.
He's just a little fish in a great big pool.
A man ain't a man till a woman calls his name. A man ain't a man till he holds a woman in his arms. Yeah. A man ain't a man till he knows a woman's magic charm. Till a man kisses a woman and hears her tender sigh.
He's just a big fool, the life passes by.
A man ain't a man till he holds a woman in his arms. Till he sets a woman's soul on fire. A man ain't a man till a woman calls him her desire. Till a man takes a woman and fills her life with joy.
A man ain't nothing but an overgrown boy.
A man ain't a man till he sets a woman's soul on fire. Yeah, 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 yeah. A man ain't a man. A man ain't a man. Oh, yeah, yeah, yeah. A man ain't a man. Oh, well, a man in the main. A man in the main. A man in the main. A ma is going ma. Is ex out club. And ma is going ma. Oh, yeah. A man ain't a man till a woman calls his name.
Five. The question is, can the plankton survive?
survive. Plastic plankton in a plastic sea. Plastic plankton, why you know it's for free. Plastic plankton just a floating around. A man, there's a lot of it about. Fishes in a plastic world. Plastic bodies and plastic crimes. Is this the price we have to pay? Is this the price we have to pay?
Hurricane nähert sich Mexiko und den USA. Israel deutet Tod von Hisbollah-Führungsmitglied an. Im Nachrichtenstudio Markus Langer. Nur etwa 1,5 Wochen nach einem schweren Sturm zieht erneut ein gefährlicher Hurricane auf Teile der USA und Mexikos zu. Aus den USA Christoph Kohl.
Im Norden der bei Touristen beliebten mexikanischen Halbinsel Yucatan stürmt es bereits heftig. Hurricane Milton wird hier zwar nicht direkt auf Land treffen, die Behörden warnen aber unter anderem vor zerstörerischen Wellen. Entlang Floridas Westküste, wo Hurricane Helene bereits große Zerstörung angerichtet hat, müssen sich die Menschen nun erneut in Sicherheit bringen.
How many more times am I gonna live through this?
Wie oft muss ich das noch durchleben, fragt sich diese Frau. Hurricane Milton könnte hier direkt auf die 400.000 Einwohner Stadt Tampa treffen.
If you choose to stay,
wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden sie sterben.
In one of those evacuation areas, you're gonna die.
So die eindringliche Warnung der Bürgermeisterin der Stadt. Präsident Joe Biden hat seine Reise nach Deutschland Ende dieser Woche wegen des herannahenden Hurrikans abgesagt.
Der aussichtsreichste Kandidat für die Nachfolge des getöteten Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine, ist laut israelischen Angaben vermutlich ebenfalls tot. Sowohl Premier Netanyahu als auch Verteidigungsminister Gallant gaben an, dass nicht nur Nasrallah getötet worden sei, sondern auch dessen Nachfolger. Safieddine wurde aber nicht namentlich genannt. Der Sender Al Jazeera hatte vor einigen Tagen berichtet, die Hisbollah habe den Kontakt zu Safieddine verloren, die Miliz hatte dies dementiert. Finanzminister Brunner von der ÖVP verteidigt das erhöhte Budgetdefizit von 3,3%, das damit über den EU-Schuldenregeln liegt. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Europa wirke sich auf das Budget aus, meinte Brunner am Rande des EU-Finanzministertreffens. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe habe nichts mit dem Termin der Nationalratswahl zu tun. In Wels sind eine Immobilienmaklerin, zwei Grundstücksentwickler und zwei Anwälte wegen schweren Betrugs zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen eine betagte Frau dazu gebracht haben, ihr Grundstück am Traunsee deutlich unter Wert zu verkaufen. Ein Notar wurde freigesprochen. Das waren die Nachrichten mit Markus Langer. Und nun zum Wetter.
Heute Nacht ziehen im Großen.